Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Es ist der Tag der vielen Zahlen. Schweizer Unternehmen, von ABB über CS bis Syngenta, informieren über Umsatz und Gewinn von April bis Juni. Über alles gesehen, die Geschäfte laufen nicht schlecht im zweiten Quartal. Tankstellen müssen ihre Verkaufsshops zwischen 1 und 5 Uhr früh schließen, entscheidet das Bundesgericht. Die Post ist nicht gut genug im Kampf gegen Geldwäscherei, klagt die Solothurner Staatsanwaltschaft. Und Fleiß und Freundlichkeit zeichnen die liebsten Nachbarn von Deutschland aus. Es sind die Österreicher. Frankreich und die Schweiz sind auf Platz 2. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Daniel Hubacher.
1,6 Milliarden Franken Gewinn hat die CS im zweiten Quartal gemacht. Das ist deutlich mehr, als die Analysten geschätzt hatten, aber weniger als im ersten Quartal. Grund für das schlechtere Ergebnis ist laut Credit Suisse das Investmentbanking. Dort lief das Geschäft harzig. Neben der Credit Suisse haben heute weitere Schweizer Großunternehmen ihre Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Basler Pharmakonzern Roche steigerte im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn, unter anderem, weil sich das Krebsmedikament Avastin sehr gut verkaufte. Demgegenüber meldet der Agrochemiekonzern Syngenta, dass der Umsatz stagniert habe und der Gewinn stark gesunken sei, dies vor allem wegen des starken Preisdrucks auf dem Weltmarkt. Auch bei den Industrieunternehmen ABB und Sulze gingen Umsatz und Gewinn zurück. Dort sind bei beiden Konzernen wieder mehr Aufträge eingegangen, was ein gutes Zeichen für die Zukunft sei. An der Börse sanken die Aktienkurse von Credit Suisse und von Syngenta deutlich, während ABB zulegen konnten. Tankstellen dürfen in ihren Shops nicht mehr rund um die Uhr alle Waren verkaufen, das hat das Bundesgericht entschieden. Zwischen 1 und 5 Uhr nachts dürfen sie nur noch Produkte für Reisende anbieten. Produkte des täglichen Gebrauchs müssen sie in dieser Zeit wegsperren. Nicht betroffen von dem Entscheid sind die Tankstellen selber und die Bistrobetriebe. Seit über 10 Jahren haben im Raum Zürich 7 Tankstellen ihre Shops während 24 Stunden geöffnet. Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat die Schweizerische Post angeklagt. Der Post fehlten interne Regelungen betreffend Geldwäscherei, lautet der Vorwurf. Der Auslöser der Klage liegt 5 Jahre zurück. Damals zahlte die Post einem Kunden 4,6 Millionen Franken aus in bar. Und laut der Staatsanwaltschaft, ohne abzuklären, woher das Geld stammte und wofür es verwendet werden sollte. Das Geld sei sofort außer Landes gebracht worden und unauffindbar. Die Post kann laut eigenen Angaben die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Verschiedene Schweizer Jugendverbände stellen sich gegen die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, so wie sie im Herbst zur Abstimmung kommt. Sie fürchten, dass junge Arbeitslose durch die Neuerungen diskriminiert würden. Die Revision sieht unter anderem vor, dass unter 30-jährige Erwerbslose jede Art von Arbeit annehmen müssen, unabhängig von ihrer Ausbildung, ihren Fähigkeiten oder bisheriger Tätigkeit. Zudem soll die Anzahl Taggelder gekürzt werden. Damit würden noch mehr Arbeitslose, Jugendliche in die Sozialhilfe gedrängt. Über das revidierte Arbeitslosengesetz wird am 26. September abgestimmt. Die Touristin, die am Montag bei Interlaken auf der Rodelbahn tödlich verunglückte, ist vom Schlitten geschleudert worden. Dies haben erste Ermittlungen ergeben. Die Frau habe am Start den Sicherheitsgurt getragen und sei vor dem Unfall nicht vom Schlitten gestiegen, sondern der Gurt habe sich aus noch ungeklärten Gründen geöffnet, hieß es weiter. Die Anlage an der Heimwehfluh wurde inzwischen geschlossen und wird überprüft. Nun ist klar, was den gestrigen 2-stündigen Stromausfall am Zürcher Hauptbahnhof ausgelöst hat. Es war eine Pflanze. Wie das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich mitteilt, wuchs die Pflanze durch einen Lüftungsschlitz einer provisorischen Trafostation und löste dort einen Kurzschluss aus. Dank eines Notstromaggregats funktionierten im Hauptbahnhof zwar die Ticketautomaten noch und eine schummrige Beleuchtung, doch Rolltreppen, Lifte und Anzeigetafeln fielen aus. Der Bahnverkehr war vom Stromausfall nicht betroffen. Die Deutschen lieben uns. Zwar sind die Schweizer bei den Deutschen nicht so beliebt wie die Österreicher, aber die Schweiz schafft es immerhin auf Platz 2. Allerdings müssen wir uns den Platz mit den Franzosen teilen. Das ist das Resultat einer Umfrage, die das Magazin Reader's Digest in Auftrag gegeben hatte. Grund für die Beliebtheit der Schweizer bei den Deutschen sind einerseits die Schönheit der Schweiz und andererseits das politische System, das viele Mitbestimmungsmöglichkeiten bietet. Die Österreicher als beliebteste Nachbarn der Deutschen punkten mit Freundlichkeit und Fleiß.
Verschiedenste Unternehmen haben also Geschäftszahlen vorgelegt. Anlagenbauer, Maschinenfabrikanten, Pharmahersteller, Düngerproduzenten und die Schweizer Grossbank mit den 2 Buchstaben. Wir berichten über die Credit Suisse-Geschäfte im Allgemeinen und ihr Problem in Deutschland im Besonderen. Und weitere Stichworte: Laden geschlossen, aber ein nur früh das Tankstellenshop-Urteil des Bundesgerichts. Viel Glück in Savonin, Fragen zur missratenen Felssprengung über dem Feriendorf. Millionen in Cash am Postschalter, die PostFinance soll Geldwäsche zugelassen haben. Und Armut heißt nicht nur fast kein Geld. Wenn Kindersterblichkeit, Ernährung und Ausbildung mit betrachtet werden, leben die Ärmsten der Welt in Südasien, in Indien zum Beispiel. Und ist Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.159 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 33,75 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,21. Das Wetter. Aus Westen ziehen zunehmend Wolken und später auch heftige Gewitter auf. Es muss mit Hagel, Sturmböen und starkem Regen gerechnet werden. Die Temperaturen steigen auf rund 26 Grad. Im Süden und im Osten scheint noch länger die Sonne, die Temperaturen steigen bis gegen 30 Grad. Morgen Freitag fällt vor allem in den zentralen und östlichen Voralpen und Alpen teils kräftiger Regen, sonst ist es wechselhaft. Im Norden gehen die Temperaturen auf 20 Grad zurück, im Süden werden immer noch 27 Grad erreicht. Am Samstag regnet es im Osten und an den Voralpen noch, sonst wird es freundlicher und am Sonntag ist es häufig sonnig bei 22 Grad. Im Süden scheint am Wochenende oft die Sonne bei rund 29 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Nord-Süd-Achse, Rückreise. 2 Kilometer Stau in der Südschweiz Richtung Norden zwischen dem Stalwedro und dem Gotthardtunnel. Gegenrichtung, Hinreise, stockender Verkehr in der Zentralschweiz Richtung Italien zwischen Wassen und Göschenen. Außerdem Stau in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Oberwinterthur und Winterthur-Wülflingen. Und schließlich stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Badischen Bahnhof und der Verzweigung Hagnau.
Einen Gewinn von 1,6 Milliarden Franken verkündet die Grossbank Credit Suisse für die letzten 3 Monate. Kein Glanzresultat, aber auch kein Grund zu großer Sorge aus Sicht der Konzernleitung. Von der Medienkonferenz in Zürich berichtet Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Es war eine gelöste, lockere Stimmung. Die Journalistenschar strömte in die Seminarräumlichkeiten beim Paradeplatz und die Credit Suisse-Mitarbeitenden waren gewohnt höflich und konzentriert. Wie halt auch ihr Chef Brady Dugan. Kein Augenzwinkern, kein Lacher, vielleicht einmal ein kaum sichtbares Lächeln auf den Stockzähnen. 1,6 Milliarden Gewinn. Das ist gut, aber wenn man mit dem ersten Quartal vergleicht, so ist es über 20% weniger. Dennoch rühmt Brady Dugan das Resultat. Es sei sehr gut, denn das zweite Quartal sei schwierig gewesen.
I think the second quarter was a challenging one for the industry. I think is a very strong result.
Die Unsicherheiten in Europa und die vielen Kunden, die weniger handeln und konservativer anlegen, das sei schwierig und deshalb das Resultat eben gut. Gelitten hat vor allem das Investmentbanking. Es wurde weniger gehandelt, Staaten brauchten weniger Geld und weniger Anleihen als letztes Jahr. Und so konnte auch die CS weniger profitieren. So halbierte sich der Gewinn im Investmentbanking gegenüber dem ersten Quartal. Das stimme schon, aber man sei besser als die US-Konkurrenten, rechtfertigt sich Brady Dugan. Man habe nämlich weniger verloren auf den Aktienmärkten als die anderen, weil man weniger Risiken eingegangen sei.
So we actually benefited relatively more than a lot of our competitors because we're very strong in that area. We don't have a lot of positions and risk on.
Die CS verzeichnet noch einen weiteren Rückgang. Unter dem Strich sind weniger neue Kundengelder der Schweizer Grossbank zugeflossen. Zwar sind es immer noch 14 Milliarden Franken, aber im Vorquartal waren es eben fast doppelt so viele neue Gelder, die die CS verbuchen durfte. Dennoch sei es ein sehr gutes Resultat, unterstreicht Brady Dugan auch hier. Er führt den Rückgang auf sogenannte saisonale Effekte zurück.
There's actually just normal seasonal effects. And frankly, you know, the 14 billion of net new assets in the second quarter is a very strong performance.
Neue Kundengelder ergatterte die CS vor allem im Mittleren Osten, in Russland und in Europa. Alles in allem brachte die CS im zweiten Quartal also ein weniger gutes Resultat zustande als in den ersten drei Monaten des Jahres. Aber die Marktbedingungen seien schwierig gewesen und es gebe weiterhin viel Unsicherheiten. Es werde Auf und Abs geben, erwartet CS-Chef Brady Dugan.
Well, it's obviously very difficult to predict. We continue to believe that the economies around the world will continue to gradually improve. But we do think that we'll continue to see, you know, choppy conditions in the markets, so there may be better periods and worse periods.
Seine Aussichten, wie die Quartalsergebnisse aussehen werden, sind zwar zuversichtlich, aber vorsichtig.
Neben den Quartalszahlen interessierte natürlich doch ein anderes Thema an der Medienkonferenz der Credit Suisse. Die Razziendurchsuchungen, die die Behörden in den letzten Tagen bei den 13 deutschen Niederlassungen der Bank durchgeführt haben, weil sie den Verdacht haben, CS-Mitarbeiter hätten Kunden beim Steuerhinterziehen geholfen. Wer auf große Neuigkeiten spekulierte, wurde aber enttäuscht. Beat Soltermann.
Der Konzernchef der Credit Suisse, Brady Dugan, spricht lieber über CS als über CD, lieber über die neuesten Quartalszahlen als über den mutmaßlichen Datenklau. Aber Journalisten wollen nicht immer das hören, was der Konzernchef erzählen möchte, und stellen Fragen zur CS, aber auch zur CD. Dugan war das sichtlich unangenehm und er hielt sich betreffend CD an die eingeübten Sätze. Das Wichtigste sei, sagte er, dass sich die CS in jedem Land an die lokalen Gesetze halte.
You know, the most important comment that we would make is that we have worked extremely hard to ensure that our businesses and all the markets that we operate in are completely compliant with the rules and regulations.
Das gelte auch für Deutschland.
That also applies to Germany, and you know, we hope and believe that over time that will be proven out.
Und er glaube und hoffe, dass sich dies am Ende auch beweisen lasse. Eine Aussage, die Dugan mehrfach wiederholte, eine Aussage, bei der er blieb. Auch der Trick des Blick-Reporters verfing nicht. Dieser wollte dem Konzernchef nämlich mehr entlocken und sagte, er habe festgestellt, dass Dugan bei der Beantwortung der CD-Frage kurz gezögert habe.
And that's a bit strange, because you're Brady Dugan, you're high-speed person.
Das sei doch komisch. Er, Brady Dugan, sei doch eine Hochgeschwindigkeitsperson. Dugan konterte mit Humor und versprach, alle Antworten langsamer zu beantworten.
I'm trying to slow down a little bit, so.
Im Norden also nichts Neues. Nicht ganz. Einige Details zum Deutschlandgeschäft der CS gab es dann doch. Zum Beispiel, dass die Bank mit den deutschen Behörden derzeit keine Gespräche führe über gestohlene Daten, geschweige denn, dass an einem Vergleich gearbeitet werde. Und dass Medienberichte und Hausdurchsuchungen ihre Wirkung offenbar nicht verfehlen. Sie verunsicherten die deutsche Kundschaft, hieß es, und es sei bei den deutschen Kundengeldern, die in der Schweiz gebucht sind, im letzten Quartal zu Abflüssen gekommen, während die Filialen in Deutschland Zuflüsse verzeichnen konnten. Ob unter dem Strich auch Geld wegfloss, war nicht zu erfahren. Abgesehen davon aber blieb Brady Dugan strikt bei seiner Aussage. Die Credit Suisse halte sich an die Gesetze.
We have conducted our business compliantly with all the rules and regulations. And so our belief is that'll be proven out, you know, through whatever investigations take place.
Immerhin eine Aussage, die der Konzernchef so zum ersten Mal macht und die darauf hindeutet, dass der CS-Fall in Deutschland mit jenem der UBS in den USA nicht zu vergleichen ist. Eine Aussage, die sich auch so interpretieren lässt, dass sich schlimmstenfalls einzelne Angestellte illegal verhalten haben könnten, nicht aber die Bank selber. Eine Aussage, auf die man Brady Dugan wird behaften können.
Dürfen Tankstellenshops mitten in der Nacht Tiefkühlpizza, Essiggurken und Bücher verkaufen? Nein, sagt das Bundesgericht und beendet damit einen langen Rechtsstreit. Der Schutz der Arbeitnehmer sei stärker zu gewichten als das Bedürfnis gewisser Konsumentinnen und Konsumenten. Ein unverständlicher Entscheid finden die Betreiber der Tankstellen, denn das Personal stehe ohnehin an der Kasse. Inlandredaktor Christian von Burg.
Wie Pilze sind die Tankstellenjobs in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen. Sie profitieren von den langen Öffnungszeiten. Im Raum Zürich durften sie sogar rund um die Uhr Produkte des täglichen Bedarfs verkaufen. Damit ist jetzt aber Schluss. Zwischen 1 und 5 Uhr in der Nacht gibt es künftig keine Teigwaren mehr zu kaufen. So lautet das Urteil des Bundesgerichtes. Es schützt die Arbeitnehmer vor zu viel Arbeit in der Nacht. Dies habe Vorrang vor dem Bedürfnis der Nachtschwärmer. Sehr erfreut über den Entscheid ist Heinz Hartmann, Sprecher der Gewerkschaft Unia.
Mit diesem Urteil wird eine minimale Schranke gesetzt gegen die totale Liberalisierung der Arbeitszeiten, gegen die 24-Stunden-Arbeitsgesellschaft.
Die Gesundheit und das soziale Leben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müsse geschützt werden. Das Bundesgericht habe nur das geltende Arbeitsgesetz bestätigt, sagt Hartmann. Die Betreiber der Tankstellenshops sehen das anders. Susanna Gubbelmann, die ihren Laden in Zürich-Widikon seit langem die ganze Nacht offen hat, spricht von einem weltfremden Entscheid.
Das Personal ist ja hier, das Restaurant ist offen, die Tankstelle ist offen und die Kunden, die kaufen jetzt seit 13 Jahren bei uns so ein. Also das ist unverständlich.
Sie wird die Tankstelle und den Laden weiterhin in der Nacht offen halten. Das Sortiment muss sie nun aber aufteilen in Produkte für Reisende und Produkte des alltäglichen Gebrauchs. Eine Unterscheidung, die nicht immer ganz einfach ist. Das Bundesgericht schreibt in seiner Urteilsbegründung, zwar hätten gewisse Gruppen in den großen Städten ein Interesse daran, auch zwischen 1 und 5 Uhr in der Nacht einkaufen zu können, es handle sich dabei jedoch nicht um ein allgemeines öffentliches Interesse. Der Wunsch nach Tiefkühlprodukten, Reisekarten oder Grillkohle könne durchaus auch außerhalb der nächtlichen Öffnungszeiten befriedigt werden. Eine Ausnahmebewilligung für die Tankstellenshops in Zürich hätte zudem Signalwirkung für die boomende Branche in der ganzen Schweiz gehabt. Keine Geltung hat der Bundesgerichtsentscheid für Autobahnraststätten. Die restriktiven Regeln seien nicht mehr zeitgemäß, sagt Markus Hutter, FDP-Nationalrat aus Winterthur. Er bezeichnet den Entscheid als
unzeitgemäß, weil die Konsumenten schon lange entscheiden, wann sie einkaufen wollen. Und wenn jetzt das Bundesgericht eine staatliche Beschränkung will, dann geht das in Richtung Bevormundung.
Hutter, der selber einen Tankstellenshop betreibt, will den umstrittenen Entscheid jetzt nutzen, um die Liberalisierung der Öffnungszeiten weiter voranzutreiben. Wer über die Grenze in die Ferien fahre, schätze die längeren Öffnungszeiten im Ausland schon heute. Er will auf Bundesebene das Arbeitsgesetz so abändern, dass die Kantone entscheiden, ob man während der ganzen Nacht einkaufen kann. Der Bundesrat hat Hutters Motion vorerst abschlägig beantwortet.
Der PostFinance wird vorgeworfen, in einem Fall im Kanton Solothurn Geldwäscherei zugelassen zu haben. Konkret geht es um einen Bargeldbezug in der Höhe von 4,5 Millionen Franken. Die Staatsanwaltschaft wirft der Post hier vor, dem Verwaltungsrat einer kleinen Anlagefirma Geld ausbezahlt zu haben, ohne genügende Prüfungen durchgeführt zu haben. Dass Geldinstitute deswegen angeklagt werden, kommt äußerst selten vor. Der Bericht von Philipp Erath.
Im Jahre 2005 hob der Verwaltungsratspräsident einer kleinen Anlagefirma 4,5 Millionen Franken von einem Postkonto ab. Kunden dieses Finanzinstitutes werfen ihm vor, Gelder veruntreut zu haben. Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen diese Firma erhoben. Aber auch gegen die PostFinance. Dass diese dem Verwaltungsratspräsidenten die 4,5 Millionen Franken ausbezahlt habe, sei ein Fehler, so die Staatsanwältin Barbara Lips.
Wir werfen der Post vor, dass sie nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen getroffen hat, um Geldwäschereihandlungen im Zusammenhang mit Barabhebungen, die außergewöhnlich sind, zu verhindern.
Konkret habe die PostFinance weder die Herkunft noch den Verwendungszweck des Geldes geprüft. Den Mitarbeiterinnen der PostFinance könne man hingegen keinen Vorwurf machen, sagt Lips. Sie hätten gemäß den internen Reglementen zur Geldwäscherei korrekt gehandelt.
Und wenn wir der Ansicht sind, dass die Post eben ihrer Pflichten nicht nachkommt, dann ist es auch richtig, dass man den Vorwurf dem Unternehmen macht und nicht einzelnen Personen.
Die PostFinance habe nämlich ungenügende Reglemente, um solche Fälle zu verhindern. Beim Geldinstitut weist man diese Vorwürfe zurück. Postsprecher Marc Andrej:
Der Vorwurf des Organisationsmangels im Bereich der Geldwäscherei ist für uns nicht nachvollziehbar.
Ob die Post nun wirklich ungenügende organisatorische Maßnahmen getroffen hat oder nicht, wird das Gericht entscheiden müssen. Dieses wird es nicht einfach haben, denn es wird zu einem großen Teil Neuland betreten. Einen solchen Gerichtsfall habe es noch nie gegeben oder sei zumindest noch nicht publik geworden, sagt Geldwäschereiexperte Daniel Telesklav von Basel Governance.
Nein, solche Fälle sind leider noch immer sehr selten und es gibt auch keine Gerichtsurteile, die klarstellen würden, wie weit ein Unternehmen gehen muss, um Geldwäscherei zu bekämpfen. Und in diesem Sinne wird es interessant sein, wie sich dieser Fall weiterentwickelt.
Bis jetzt gab es nur Anklagen gegen einzelne Mitarbeiter. Die Anklage gegen ein Finanzinstitut sei aber sinnvoller, sagt Telesklav.
Es ist viel besser, wenn Firmen dazu aufgerufen werden, nötigenfalls auch durch das Strafrecht, ihre internen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei zu verbessern.
Ein Urteil gegen ein Finanzinstitut würde helfen, Klarheit darüber zu schaffen, beispielsweise darüber, welche Maßnahmen im Einzelnen ein Geldinstitut ergreifen muss, um Geldwäscherei zu verhindern. Dass die Post generell schlecht vorbereitet sei, um Fälle von Geldwäscherei zu verhindern, glaubt Daniel Telesklav indes nicht.
Aber es stellt sich die Frage, wie kann es vorkommen, dass bei einer Firma auf dem Konto 5 Millionen Euro einbezahlt werden und am nächsten Tag der Präsident des Verwaltungsrates mit 4,5 Millionen Franken in bar davonlaufen kann. Das sind allgemein bekannte Typologien, mögliche Hinweise für Geldwäscherei.
Der Post drohen im schlimmsten Falle eine Buße von 5 Millionen Franken plus ein Reputationsschaden.
Zuerst ein Knall, dann ein Rumpeln und plötzlich krachen Felsbrocken gegen das Haus. Nach einer missglückten Sprengung ist genau das gestern Morgen im bündnerischen Savonin passiert. Die Bewohner der betroffenen Ferienhaussiedlung kamen mit dem Schrecken davon, der Schaden ist beträchtlich. Viele fragen sich nun natürlich, wie kann so etwas passieren? Ostschweiz-Korrespondent Silvio Lichti.
Die 5 Felsbrocken, die gestern in Savonin ins Tal gedonnert sind, hatten eine gewaltige Wucht. Sie demolierten mehrere Gebäudemauern, Treppengeländer und ein Auto. Eigentlich hätte die Sprengung bei einer Baustelle rund 300 Meter oberhalb der Feriensiedlung ganz anders ablaufen sollen. Seit April wird dort gearbeitet und noch nie sei bis jetzt etwas passiert, sagt Nicolin Luzio, der Chef der Baufirma. Offenbar war schon vor der Sprengung ein unsichtbarer Riss im Felsen. Die Detonation löste dann unerwartet große Brocken, vermutet er.
Denken Sie, wenn wir so etwas gemerkt hätten oder so, dann hätten wir ganz anders sprengen müssen. Aber das war nicht einsehbar. Das ist erst jetzt, wo der Fels weg ist, sieht man, wie die Struktur des Felses ist.
Der zuständige Sprengmeister, ein erfahrener Mann, stehe unter Schock. Der Baumeister Nicolin Luzio stellt sich hinter seinen Mitarbeiter.
Er sprengt jetzt seit 30 Jahren und zwar sehr viel und auch ganz heikle Sachen, auch in Häusern und so, hat eine riesen Erfahrung, nimmt es aber nach wie vor sehr seriös. Das war im ersten Moment für ihn so unverständlich, dass die Wirkung so stark war, bis wir das gesehen haben am Fels, und da kann er wirklich nichts dafür.
Noch laufen die polizeilichen Ermittlungen. Viele Details sind noch unklar. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, geht der Fall an die Staatsanwaltschaft Graubünden. Allerdings, sobald Sprengstoff im Spiel ist, sei der Bund für die Untersuchungen zuständig, sagt Maurus Eckert von der Bündner Staatsanwaltschaft.
Das heißt, zuerst muss die Zuständigkeit zur Untersuchung abgeklärt werden. Dies wird der Bund machen. Er hat die Möglichkeit, die Zuständigkeit zur Untersuchung an den Kanton zu delegieren.
Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 100.000 Franken. Die Bewohner der Feriensiedlung hatten trotz allem Glück, sie kamen allesamt mit dem Schrecken davon. Die Baufirma hat sich gestern Abend bei den Betroffenen entschuldigt und ihnen als kleine Wiedergutmachung ein Präsent vorbeigebracht. Ein halbes Kilo Savoniner Berghonig.
Wir müssen unsere Vorstellungen von der Armut in der Welt überdenken. Bisher galt als arm, wer mit 1,25 Dollar pro Tag auskommen musste. Dieses Kriterium wenden internationale Organisationen wie die Weltbank an. Jetzt hat aber eine Forschergruppe der Universität Oxford eine Armutsstudie mit neuen Kriterien veröffentlicht. Die sogenannte Initiative für Armut und menschliche Entwicklung berücksichtigt nicht nur das Einkommen, sondern auch Kindersterblichkeit, Ausbildung, Ernährung und Behausung. Damit ist nicht mehr Afrika die ärmste Weltgegend, sondern Südasien mit Indien im Mittelpunkt. Was es bedeutet, in Indien arm zu sein, zeigt Karin Wenge in Delhi.
Armut ist in Indien und in Indiens Hauptstadt Delhi omnipräsent. Viele Arme sind auf Arbeitssuche in die Metropole gezogen. Der Früchteverkäufer Anil Kumar, ein junger Mann mit Flipflops und perfektem Haarschnitt, ist einer von ihnen. Nachdem sein Vater gestorben war, kam er als 14-Jähriger aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh nach Delhi. Seit 10 Jahren arbeitet er als Früchteverkäufer. Am Anfang habe er für andere gearbeitet und 10 Franken im Monat verdient. Jetzt sei er sein eigener Chef und verdiene ca. 10 Franken am Tag. Anils einzige Besitztümer sind ein Holzkarren, 2 Paar Hosen, 2 Hemden und seine Flipflops. Nach den traditionellen Armutskriterien gehört Anil Kumar jetzt nicht mehr zur Heerschar der Armen, denn er verdient mehr als 1,25 Dollar am Tag. Arm sei jedoch nicht nur, wer wenig verdiene, sondern auch wer kein Zuhause, keine Ausbildung, keinen Strom und nicht genügend Nahrung habe, findet die Oxford-Initiative für Armut und menschliche Entwicklung. Nach diesen Kriterien gehört auch Anil Kumar zu den Ärmsten der Welt. Sein größtes Problem sei, dass er sich kein Zimmer leisten könne. Er schlafe jeden Tag auf dem Trottoir vor dem Geschäft eines Bekannten. Laut der neuen Armutsstudie der Oxford-Initiative für Armut und menschliche Entwicklung leben 55% aller Inder, also rund 645 Millionen Menschen, in Armut. Sabina Al-Khair, die Direktorin der Oxford-Initiative und Co-Autorin der Armutsstudie, sagt, dass das Ausmaß der Armut in Indien viel größer sei als bislang angenommen. Ein Vergleich zwischen Indien und Afrika zeige zudem Erschreckendes. Wenn man nämlich die 26 ärmsten Länder Afrikas mit den 8 ärmsten Bundesstaaten in Indien vergleiche, dann stelle man fest, dass die Armut größer sei in Indien als in den afrikanischen Ländern. Rund die Hälfte aller indischen Kinder sind unterernährt. Viele von ihnen leben in den Städten Indiens, wo die Armen keine Möglichkeit haben, selbst Nahrungsmittel anzupflanzen. Auch die 30-jährige Seinbei, eine spindeldürre Frau in einem roten Sari, ernährt sich und ihre Familie ausschließlich von Linsen und Fladenbrot. Sie arbeitet auf einer Baustelle in Delhi, schleppt Sand und platziert Steine auf einer neuen Straße. Dafür bekommt sie umgerechnet 2,50 Franken pro Tag. Die Arbeit sei hart, vor allem jetzt in der gleißenden Sonne. Sie wünsche sich, dass sie von ihren Eltern in die Schule geschickt worden wäre, sagt Seinbei. Auch ihre Kinder gehen nicht zur Schule, sondern klettern halbnackt über die Steinhaufen am Straßenrand. Abends schlafen sie unter einer Plastikplane in der Nähe der Baustelle. Wenn ein Auftrag zu Ende ist, packt die Familie ihr spärliches Hab und Gut und sucht einen neuen Arbeitgeber. Im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, aus dem Seinbei kommt, ist das Armutsniveau ähnlich wie in der kriegserschütterten Republik Kongo. Ein Resultat, das Sabina Al-Khair, die Co-Autorin der Armutsstudie, erstaunt.
One striking feature is that most of the poor people live in South Asia.
Die Studie habe zudem gezeigt, dass 51% der Armen weltweit in Südasien lebten, nicht in Afrika. Und noch etwas macht sie deutlich, dass vom enormen indischen Wirtschaftswachstum von ca. 10% pro Jahr nur ein kleiner Teil der Bevölkerung profitiert.
Armut in Indien, ein Bericht von Südasien-Korrespondentin Karin Wenge.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.